sehr gute Einleitung zu der Predigt eigentlich. Ich werde heute nicht über die Perikope predigen. Ich bin im Lesebuch zur Jahreslosung auf ein paar andere Texte gestoßen und unter anderem auch auf Johannes 4. Und das hat mich sofort angesprochen und seitdem, also ziemlich seit Anfang des Jahres, habe ich mich mit diesem Text beschäftigt, weil er mich einfach wieder fasziniert hat, obwohl ich ihn schon sehr gut kannte oder zu kennen glaubte. Ich bitte euch, wer will, Johannes 4 aufzuschlagen. Und ich lese aus der Basisbibel von Vers 4. Bis Vers 38. Bis Vers 42. Jesus ist auf dem Weg nach Galiläa. Er hat gehört, dass die Pharisäer nicht sehr froh waren über das, was er getan hat, beziehungsweise was seine Jünger getan haben. Und er macht sich wieder auf den Weg von Judäa nach Galiläa. Und er macht nicht den üblichen Umweg, den die Juden damals genommen haben, sondern er musste dabei Samaria durchqueren. Unterwegs kam er nach Sichar, einem Ort in Samarien. In seiner Nähe liegt das Grundstück, das Jakob einst seinem Sohn Josef vererbt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von dem langen Weg und setzte sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen. Jesus bat sie: Gib mir etwas zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Die Samariterin sagte zu ihm: Du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Denn die Juden vermeiden jeden Umgang mit Samaritern. Jesus antwortete: Wenn du wüsstest, was für ein Geschenk Gott den Menschen macht, und wer dich hier bittet, gib mir etwas zu trinken, dann würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Da sagte die Frau zu ihm: Herr, du hast nicht einmal einen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher willst du das Quellwasser nehmen? Bist du etwa bedeutender als unser Stammvater Jakob? Er hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er selbst hat daraus getrunken, ebenso seine Söhne und sein Vieh. Darauf antwortete Jesus ihr: Wer von diesem Wasser hier trinkt, bekommt wieder Durst. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle, ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Da bat ihn die Frau: Herr, gib mir dieses Wasser. Dann habe ich nie mehr Durst und muss nicht mehr herkommen, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: Geh, ruf deinen Mann und bring ihn her. Da antwortete ihm die Frau: Ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr: Es stimmt, wenn du sagst, ich habe keinen Mann. Fünfmal warst du schon verheiratet und der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Da sagte die Frau: Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Vorfahren haben Gott auf dem Berg dort verehrt, aber ihr behauptet, dass sich in Jerusalem der richtige Ort befindet, um Gott zu verehren. Da sagte Jesus: Glaub mir, Frau, es kommt die Stunde, in der ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem verehren werdet. Ihr Samariter betet Gott an und kennt ihn nicht. Wir beten Gott an und kennen ihn. Denn die Rettung für alle Menschen kommt aus dem jüdischen Volk. Aber es kommt die Stunde, ja, sie ist schon da. Dann werden die Menschen, die Gott wirklich verehren, den Vater anbeten. Dabei werden sie vom Heiligen Geist und von Gottes Wahrheit erfüllt sein. Denn der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Gott selbst ist Geist und wer ihn anbetet, muss dazu vom Geist und von der Wahrheit erfüllt sein. Da sagte die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt. Man nennt ihn auch Christus. Wenn der kommt, wird er uns über all das Auskunft geben. Jesus antwortete, ich bin es. Ich, der mit dir spricht. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie wunderten sich, dass er mit einer Frau redete, aber keiner fragte ihn, was willst du von ihr? Oder worüber redest du mit ihr? Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen und lief in den Ort. Sie sagte zu den Leuten, kommt und schaut euch das an. Da ist ein Mensch, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Christus? Da liefen die Leute aus dem Ort zu Jesus hin. Inzwischen drängten ihn die Jünger, Rabbi, iss etwas. Aber Jesus sagte zu ihnen, ich lebe von einer Nahrung, die ihr nicht kennt. Da fragten sich die Jünger untereinander, hat jemand ihn zu Essen gebracht? Jesus sagte zu ihnen, Gott hat mich gesandt, ich erfülle seinen Willen und vollende sein Werk. Das ist meine Nahrung. Sagt er nicht auch, in 4 Monaten ist Erntezeit? Seht doch, ich sage euch, macht die Augen auf und seht euch die Felder an. Sie sind schon reif für die Ernte. Wer die Ernte einbringt, erhält seinen Lohn. Er sammelt Frucht für das ewige Leben. Derjenige, der sät und derjenige, der erntet, sollen sich miteinander freuen. In diesem Fall trifft das Sprichwort zu, einer sät und ein anderer erntet. Denn ich habe euch ausgesandt, um dort zu ernten, wo ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben sich abgemüht und ihr erntet die Frucht ihrer Arbeit. Viele Samariter aus dem Ort kamen zum Glauben an Jesus, weil die Frau bezeugt hatte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu Jesus kamen, baten sie ihn, bleibt bei uns. So blieb er 2 Tage dort. Da kamen noch viele mehr zum Glauben an Jesus. Wegen seiner Worte. Sie sagten zu der Frau, wir glauben nicht wegen deiner Erzählung, sondern weil wir ihn selbst gehört haben. Jetzt wissen wir, er ist wirklich der Retter dieser Welt. Diese Geschichte beginnt an einem Brunnen. Und an einem Brunnen passieren viele Geschichten im Ersten Testament. An einem Brunnen trifft die Rebekka auf Eliezer und sie wird die Frau Isaaks. Da geht es auch um Wasserschöpfen. Es ist mir gleich eingefallen, wie ich so Jesus gesehen habe an diesem Brunnenrand sitzen. Dieser Brunnen ist ein besonderer Brunnen, an dem das passiert. Es ist nämlich ein Brunnen, der im Griechischen als Quelle bezeichnet wird, interessanterweise. Und zwar, weil er nicht nur das Regenwasser sammelte, sondern auch Anschluss ans Grundwasser hatte. Also es war ein besonderer Brunnen. Und dieser Jakobsbrunnen war nicht nur wegen Jakob besonders, sondern auch, weil er praktisch von zwei Quellen gespeist wurde, vom Grundwasser und von diesem lebendigen Wasser und vom Regenwasser. Und dann, wenn wir an Jakob denken, dann wissen wir auch, dass es an einem Brunnen war, dass er sich in Rahel verliebt hatte. Vielleicht sogar in diesem Brunnen, wer weiß. Das sind Dinge, die sind vielleicht nicht ganz so wichtig, aber sie sind doch etwas, was uns was sagt. Gott hat eine Geschichte mit seinem Volk und es passieren immer wieder an bestimmten Orten Begegnungen. Auch als die Hagar in die Wüste flieht mit ihrem Ismael und beinahe am Verdursten ist, ist es in der Nähe eines Brunnens, den ihr Gott dann zeigt, den sie nennt, das Gott sieht mich. Gott hat seine Geschichte mit uns Menschen und es ist nicht so von ungefähr, wo die Dinge passieren. Jesus ist müde. Was tun wir, wenn wir müde sind? Wir setzen uns hin und wollen unsere Ruhe. Und es ist Mittag, das heißt, es ist heiß. Und eigentlich ist um diese Zeit kein Mensch unterwegs zur damaligen Zeit. Die Leute, die Wasser schöpfen, die Frauen, die gehen in der Früh, wenn es noch kühl ist. Nicht um die Mittagszeit, nicht wenn die Sonne vom Himmel brennt. Jesus sitzt da und da kommt eine Frau mit einem Wasserkrug, mit einem Schöpfgefäß. Es ist in Samaria, das heißt, die Frau ist eine Samariterin. Und wenn man dieses Wort hört, dann, wenn man Jesus kennt, dann weiß man, Jesus hat es eigentlich mit den Samaritern. Da gibt es diese Stelle in Lukas 10, wo er den Leuten ein Gleichnis erzählt. Und wer kommt gut dabei weg? Das ist der Samariter, weil der den Verwundeten, der sich um den Verletzten kümmert. Und dann, das ist mir sogar noch außerdem, es hat so geklingelt, da gibt es doch eine Stelle, wo es heißt, ist denn keiner umgekehrt als dieser Fremde, und das war ein Samariter, nämlich einer von den 10 Aussätzigen, die da von Jesus geheilt worden sind, und der umgekehrt ist und Gott gelobt hat und sich bei Jesus bedankt hat, war ein Samariter. Und jetzt kommt eine samaritische Frau. Eine Fremde für die Juden. Die gehört nicht zu dem heiligen Land. Das ist eine, die gehört nicht zu uns. Jesus sagt zu ihr, es war eigentlich sowieso nicht üblich, dass Männer Frauen einfach angeredet haben. Fremde Frauen hat gar nicht so richtig zu einem Lehrer der damaligen Zeit gepasst. Jesus sagt, bitte gib mir zu trinken. Und wir brauchen uns nicht zu wundern, dass diese Frau sich sehr gewundert hat. Sie hat an seiner Kleidung gesehen, das ist kein Samariter, das ist ein Jude. Ein ein Frommer außerdem. Dann, sie war Samariterin. Das war für sie eigentlich schon was Besonderes. Ein Jude redet sie an und er bittet sie sogar noch um was. Nicht, dass er irgendwie sie wie eine Dienerin behandelt hätte. Und sie sagt zu ihm, du bist Jude und fragst mich und bittest mich, ich soll dir was zu trinken geben? Und dann beginnt Jesus mit etwas ganz Spannendem, weil er ihr sagt, wenn du wüsstest, ja, was Gott dir schenken kann, du würdest mich um lebendiges Wasser bitten. Lebendiges Wasser? Lebendiges Wasser war damals eine Bezeichnung für Quellwasser, für gutes Wasser. Nicht für abgestandenes Wasser. Und gutes Wasser in diesen Ländern ist eine besondere Kostbarkeit. Sie sagt, okay, du sitzt bei dem Brunnen, der Brunnen ist sehr tief, sie weiß, wie tief, denn sie muss da täglich das Wasser holen. Und es ist Arbeit, das Gefäß hinunterzulassen und das Wasser raufzuholen. Es ist schwer, der Brunnen ist sehr tief, sie kennt sich aus. Und sie sagt zu Jesus, du hast ja nicht einmal was zu schöpfen mit. Woher willst du zu dem lebendigen Wasser kommen? Das interessiert sie schon. Und dann dämmert hier irgendwie, dieser Mann, der muss was Besonderes sein. Dieser Mann, das ist kein normaler Jude, das kann man schon merken, dass er mit mir redet, ja, da ist irgendwas. Und sie sagt, bist du etwa bedeutender als unser Stammvater Jakob? Und dann sagt Jesus, du, wenn du wüsstest, ja, wer von diesem Wasser hier trinkt, der wird wieder durstig. Aber das Wasser, das ich dir geben kann, da hast du dann keinen Durst mehr. Du wirst nicht mehr durstig werden. Denkt die Frau, eine Wasserleitung, so eine Wasserleitung wäre schon super. Fließwasser. Für uns ist es heutzutage ganz normal, dass wir in Wohnungen leben, mit Kalt- und Warmwasser, wir brauchen nur den Hahn aufzudrehen und es kommt. Ich bin in einer Wohnung aufgewachsen, das war eine ganz kleine Wohnung, so 23 Quadratmeter oder so ungefähr. Altbauwohnung in der Stadt. Und wir hatten in der Küche, es gab kein Badezimmer, es gab ein Klo in der Wohnung, ja, aber es gab kein Badezimmer, aber wir hatten was Tolles. Wir hatten eine Wasserleitung mit kaltem Wasser in der Küche. Und wenn wir warmes Wasser haben wollten, mussten wir halt einen Topf nehmen und das auf den Herd stellen und dann hatte man warmes Wasser. Und zum Waschen hat man dann das Wasser in eine große Schüssel gegeben und man hat sich halt so gewaschen. Hat funktioniert. Meine Oma, die hat es noch anders, die hat in Waltendorf draußen gewohnt und die hatte kein Wasser in ihrer Wohnung, sondern da gab es, also über den Hof drüber, bei der Nachbarin gab es einen Brunnen Und da musste man pumpen, das war so ein, mit einem Hebel und, das, und man ging mit einem großen Kübel, mit einem Eimer hinüber zum Brunnen und schleppte das. Und ich habe das immer sehr gern gemacht, das hat mir Freude gemacht. Aber das waren nur ein paar Schritte und es war auch schwer, es war ein ganzer Eimer voll. Und der Eimer mit kaltem Wasser, der stand dann in der Küche und man hat draus das Wasser geschöpft, das Wasser zum Kochen, das Wasser zum Waschen. Und man hat in den Herd, da war ein großer Herd, der wurde mit Kohle und Holz geheizt. Und in dem Herd gab es eine Vertiefung, ein sogenanntes Wasserschiff. Und da hat man Wasser reingetan und dann hatte man immer so warmes Brauchwasser. In der Zeit Jesu gab es nicht einmal das. Und die Frauen mussten sehr weit zum Brunnen gehen oft, um das Wasser zu holen. Also wir können uns schon vorstellen, dass wenn Jesus sagt, du, dann brauchst du, dann hast du keinen Durst mehr, ich gebe dir lebendiges Wasser, gutes Wasser, so viel, dass du keinen Durst mehr haben musst, dass sie das fasziniert. Gehen, nicht mehr um die Mittagszeit zum Brunnen latschen, denn sie musste ja schließlich offenbar zur Mittagszeit gehen. Und da kommt Jesus auf einen bestimmten Punkt. Er sagt, ja, ruf deinen Mann und komm her, bring ihn her. Und sie konnte natürlich nicht in ihr Handy eintippen, die Nummer vom Mann. Das heißt, sie musste wieder zurück in die Stadt gehen. Das ist, aber sie sagt, bin nicht verheiratet, hab keinen Mann. Jesus sagt, ja stimmt, du hast keinen Mann. Du warst 5-mal verheiratet, offenbar ist sie 5-mal geschieden worden. Die Männer konnten das damals, konnten eigentlich aus geringfügigen Gründen die Frau einfach mit einem Brief entlassen. Vielleicht konnte sie keine Kinder kriegen, keine Ahnung. Steht nicht da was da der Grund war. Ich habe mir früher immer gedacht, vielleicht war sie eine Prostituierte, aber sie war keine Prostituierte, sie hatte ja Männer gehabt. Offensichtlich, das war das Erste, aber jetzt beim Lesen haben wir gedacht, vielleicht Scheidungen. Man weiß nicht, was los war bei der Frau. Steht nirgends. Aber wenn sie die Ehe gebrochen hätte, dann wäre sie schon gesteinigt worden in der damaligen Zeit. Das heißt, das hätte sie nicht überlebt. Man weiß nicht, was los war. Auf alle Fälle weiß man, es war kein leichtes Leben. Und jetzt lebte sie mit einem Mann zusammen. Offenbar. Die Frau sagt, ich sehe, du bist ein Prophet. Und sie fängt gleich weiter an zu reden und Jesus sagt, sie sagt, ja, ich weiß, also, dass ein Messias kommt und sie glaubt offenbar schon, dass der Retter kommen wird. Das ist etwas, was für sie normal ist, zu glauben. Sie redet ziemlich schnell davon. Früher habe ich mir gedacht, die lenkt vielleicht ab. Aber es muss gar nicht sein, dass sie ablenkt. Sie sieht, da ist jemand, der weiß mehr. Und Jesus geht auch ein auf ihr Gespräch und er gibt ihr seine Botschaft weiter und er erzählt ihr, dass man Gott in Wahrheit und im Geist anbeten soll und dass die Zeit eigentlich schon da ist. Ja, er sagt ihr sogar, dass er selbst der Messias ist. Und sie glaubt es. Und ich finde es faszinierend, dass sie so begeistert ist von dem, was er ihr sagt, dass sie aufs Wasser vergisst, dass sie ihren Krug stehen lässt und einfach drauf los in die Stadt rennt. Und gleich sagt, liebe Leute, ich glaube, da draußen gibt es einen, schaut nach, ob der nicht der Messias ist. Sie vergisst auch das, was früher für sie notwendig war, weshalb sie eigentlich hingegangen ist. Sie rennt einfach los, sie ist überwältigt von der Begegnung mit Jesus. Das finde ich gewaltig. Und sie schafft es, dass die anderen kommen. Sie, diese Frau, die da allein zum Wasserbrunnen gehen muss, mit der die anderen Frauen offenbar nichts zu tun haben wollen oder die lieber niemanden trifft. Die Männer, die rennen einfach hin und schauen und überprüfen das. Und das finde ich faszinierend. Ich finde das so toll. Und wenn wir uns die Jünger anschauen, das ist so eine Gruppe von Leuten, wo ich mir denke, keiner traut sich den Mund aufzumachen, nicht einmal der Petrus in der Situation. Denken nach, was macht er da mit der Frau? Der redet da, was redet er? Sie verstehen wieder mal nichts. Irgendwie ist es, sie trauen sich Jesus nicht zu fragen. Sie merken irgendwo, da ist was, aber lieber nicht blamieren oder so. Vielleicht. Ich habe sie nicht gefragt, aber ich kann mir vorstellen, sie wollen sich lieber nicht blamieren. Ich finde das ist ganz toll, wie sie ihm das Essen bringen, denn sie haben ja Essen eingekauft, sie sind ja deswegen in die Stadt gegangen. Und er sagt, er braucht nichts. Jesus war auch begeistert. Jesus war begeistert von dieser Begegnung mit der Frau. Er hat da einen Auftrag gesehen, er hat gesehen, wie sich der Auftrag erfüllt und er hat eine Begegnung erlebt, die einfach für ihn auch wohltuend war. Und das mit einer Frau, die im Gesellschaftlichen so daneben war, aber sowas von daneben. Und das ist auch sowas. Jesus begegnet dieser Frau und er erlebt Glauben. Und dann braucht er kein Essen mehr. In diesem Fall. Er sagt, meine Speise ist das, dass ich den Willen meines Vaters erfülle. Und er bleibt 2 Tage, weil ihn die Samariter bitten. Es steht nicht, was sich die Jünger dabei gedacht haben. Sie müssen jetzt 2 Tage in Samarien bleiben. Er bleibt 2 Tage und die Leute lernen ihn kennen und sie kommen zum Glauben. Die Samariter. Finde ich super. Es hat mich so fasziniert, dass was da passiert in diesem Kapitel, was ich da erleben kann, diese persönliche Begegnung mit Jesus und was das für Auswirkungen hat. Sie rennt und sie hat von ihm offiziell dieses Wasser noch gar nicht bekommen. Und trotzdem hat sie es schon offensichtlich. Jesus hat sie ja nicht offiziell übergeben und gesagt, so, jetzt gebe ich dir das lebendige Wasser. Aber man merkt, es ist schon passiert. Das ist gewaltig und ich wünsche uns, dass uns das jeden Tag, wenn wir mit Gott in Beziehung sind, wenn wir sein Wort lesen, wenn wir mit ihm im Gespräch sind, dass uns das auch passiert und dass es solche Auswirkungen hat. Amen. Amen.